Willkommen bei Engage Lab bei Netigate, dem Podcast über Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenengagement und Feedback. Mit mir, Marcel.
Jedes der großen Tech-Unternehmen investiert gerade massivst in neue Data Center. Sie entwickeln massivst in die Entwicklung ihrer eigenen Foundation-Modelle. Sie wollen alle vorne dabei sein bei dem Thema, weil sie hier, also wenn sie darin keinen Wert oder Sinn sehen würden, dann würden sie es, glaube ich, auch nicht tun. Ja? Und diese Welle kommt und es ist ein bisschen die Frage, ob man ja auf der Welle surfen möchte oder einfach davon überrollt wird. Ja? Und deswegen glaube ich, dass genau diese aktive Auseinandersetzung damit lieber früher als später extrem dabei hilft und hier natürlich auch den positiven Einfluss auf das Mitarbeiterengagement hat.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Engage Lab bei Netigate. Heute ist mein Gast der Christopher von The AI People. Genau, Christopher, stell dich doch mal kurz vor. Wo kommst du her? Was machst du so? Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, allerdings noch zu einem anderen Hintergrund.
Ja, danke für die erneute Einladung, Marcel. Ich freue mich sehr, hier zu sein in eurem Podcast. Ich bin Gründer von The AI People, beschäftige mich sehr stark mit meinem Team mit der Frage, wie kann ich AI-Technologien, die ja gerade sehr im Kommen sind, eigentlich in mein Unternehmen integrieren. Ja, und was hilft mir eigentlich bei der Integration von AI-Lösungen, Technologien? Was muss ich wie wobei beachten? Wie sieht es mit dem EU-AI-Act aus? Welche Technologien stehen zur Verfügung? Welche Use-Cases stehen da draußen zur Verfügung? Also all die Fragen, die dabei eigentlich eine entsprechende Rolle spielen. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute beschäftigen mit dem Thema Mitarbeiter-Engagement und KI. Ja, auch eine sehr spannende Verbindung.
Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade schon angesprochen, unser Thema soll heute sein, was für Auswirkungen vielleicht KI auf Mitarbeiterengagement hat, wo KI eingesetzt werden kann für Messungen oder Verbesserungen. Und dann ja, fangen wir doch gleich mal an mit meiner ersten Frage an dich. Und zwar, was sind so deine Erfahrungswerte, welche Rolle künstliche Intelligenz bisher im Bereich des Mitarbeiterengagements gespielt hat? Und wo es vielleicht noch hingehen kann.
Ich finde immer gut, wenn man anfängt, darüber zu reden, erst auch noch mal zu definieren, worüber man eigentlich redet. Denn speziell im Bereich von KI hat auch jeder noch ein bisschen anderes Verständnis, was man darunter versteht. Und ich glaube, dann kann man auch das Nachfolgende gut einordnen. Ja. Also wenn wir von KI reden hier in unserem Umfeld, dann reden wir eigentlich von so Techniken des Machine Learnings, von neuronalen Netzwerken und darauf basierenden Systemen, welche eigentlich menschliche Leistungen wie Denken und Lernen imitieren. Ja, und anwenden können und das Ganze nutzen, um Muster zu erkennen oder neue Muster zu erstellen in Form der Generierung, wie wir es gerade jetzt viel von ChatGPT und vergleichbaren Modellen eigentlich erleben. Ja, das ist so das eine und Mitarbeiter-Engagement verstehe ich jetzt hier als quasi ein körperliches, kognitives und emotionales Einsetzen für eine Rolle, ja, sich identifizieren mit meinem Job, mit meiner Aufgabe im Arbeitsumfeld. Und wenn wir so die zwei Konzepte einmal nehmen, dann kannst du eigentlich eine Antwort auf so zwei Ebenen finden. Ja, das eine ist eigentlich so die Anwendung von KI oder KI-Technologien als Arbeitsmittel. Ja, also ich als Mensch in Organisation nutze das irgendwo an der Stelle für meine eigene Arbeitsorganisation. Und das zweite ist ja der Einsatz zur Nutzung, eigentlich zur Messung und Analyse von Mitarbeiter-Engagement, so wie ihr das eigentlich macht. Ja. Und die Unterscheidung ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, um auch die nachfolgende Frage zu beantworten, welche Rolle oder welchen Einfluss das hat oder haben kann. Ja. Weil das, was wir gerade ja erleben, ist ein absoluter Hype um das Thema, vielleicht auch ein bisschen overhyped, ja, vielleicht auch ein bisschen viel Gerede um das ganze Thema. Aber zumindest werden neue Technologien für die breitere Masse jetzt auch zugänglich dabei. Und das eröffnet eigentlich ganz neue Möglichkeiten und somit auch einen entsprechenden Einfluss auf mein Engagement als Mitarbeiter. Denn gerade wenn ich es jetzt für die erste Form nutze, also als mein Arbeitsmittel, kann es ja durchaus sehr stark dazu führen, dass ich mich selber als produktiver erlebe, dass ich mich als selbstwirksamer erlebe, weil ich vielleicht viel schneller, viel spezifischer, viel genauer meine Arbeitsinhalte erstellen kann, die Zusammenarbeit mit meinen KollegInnen gestalten kann, indem ich solche Tools für die Kommunikation untereinander nutze und am Ende mir vielleicht sogar etwas Freiraum schaffe, die ich dann wieder anderweitig für entweder neue Herausforderungen, andere Aufgaben, für Weiterbildung oder vielleicht für ganz andere Themen irgendwo verwenden kann. Ja, also insofern würde ich sagen, dass KI hier einen sehr positiven Einfluss haben kann auf das Mitarbeiterengagement, wenn es dann eben auch entsprechend gut eingeführt ist.
Was setzt es denn voraus, dass es gut eingeführt wird? Weil das ist ja so ein Thema. Also ich hatte das letztens zum Beispiel, wo der Betriebsrat gesagt hat, nein, GPT auf gar keinen Fall, Datenschutz etc. Bei uns ist es ein bisschen anders, wir nutzen auch viel ChatGPT. Ja, aber was sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Einführung von KI und auch einer nachhaltigen Einführung vielleicht in ein Unternehmen?
Erstens ganz viel Aufklärung, jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt eben, weil es noch so neu ist. Ganz viel Aufklärung, ganz viel verstehen, wie die Technologien funktionieren, was sie mit den Daten machen, was sie nicht machen. Ganz viel auch Kompetenzentwicklung, damit ich sie selber auch erstmal gut einsetzen kann. Denn das, wenn wir jetzt über einen Einsatz dieser KI eigentlich reden, im normalen Arbeitsumfeld, dann reden wir oftmals eigentlich über generative KI, ja, und auch den Umgang damit muss ich irgendwo lernen. Und ich brauche natürlich auch ganz viel Einbezug aller Stakeholder, wie zum Beispiel auch den Betriebsrat oder sonstiger Betroffener innerhalb des Unternehmens, um sie von Anfang an mit auf die Reise mitzunehmen. Und auch hier, was du sagst, ganz typische Reaktion, es gibt erstmal eine Abwehrhaltung, womit ja auch der Betriebsrat erstmal die Aufgabe seiner Rolle erfüllt damit, ja, denn eine gewisse Schutzfunktion der ArbeitnehmerInnen einzunehmen, was natürlich auch die Betriebsratsmitglieder nicht davor behält, sich selbst auch damit auseinanderzusetzen und gut zu verstehen, wie denn auch wirklich dort die Daten verarbeitet werden und wo es vielleicht auch unbedenklich ist an der Stelle. Ja. Das heißt also, zur Einführung, zur sinnvollen Einführung braucht es ganz viel Aufklärung, ganz viel Auseinandersetzung, es braucht ein ganzheitliches Change Management, es braucht einen Einbezug aller Stakeholder, weil das Thema eben so neu ist, einfach eine sehr aktive Auseinandersetzung. Und das, was jetzt zum Beispiel viele Unternehmen gemacht haben, sie sind jetzt auch erstmal gestartet mit einem Zugang dazu. Ja, wie es zum Beispiel ein DM gemacht hat mit ihrem DM-GPT oder eine Provinzial mit einem Provinzial-GPT oder auch noch andere Unternehmen, die das erstmal zur Verfügung stellen, damit man sich als Mitarbeiter damit erstmal auseinandersetzen kann, es ausprobieren kann und schauen kann, wo an welchen Stellen kann ich es denn eigentlich einsetzen. Ja, und da gilt es jetzt eigentlich daran, wieder anzusetzen, das Ganze aufzunehmen und auch strukturiert in die Prozesse zu übertragen und das jetzt nicht verkommen zu lassen zu einfach einem Tool, was irgendwie da ist und was mir lustige Texte ausspuckt.
Ja, du hast eben kurz das Thema auch mit der Datensicherheit nochmal angesprochen. Da will ich gerade auch nochmal drauf zurückkommen aus der Sicht von einem Mitarbeiter und auch wie engagiert man da vielleicht dann ist. Weil für mich ist es immer so, dass ich das Gefühl habe, ja, solange ich keine persönlichen Daten da eingebe, dann ist doch eigentlich alles gut. Also wenn ich alles anonymisiert mache, beziehungsweise keine Namen, keine Zahlen etc. eingebe, also jetzt natürlich in Bezug auf generative KI, also auf ChatGPT vor allen Dingen, ist diese Annahme so richtig? Was ist denn ein datenschutztechnischer, grundlegender, sicherer Umgang aus deiner Sicht mit generativer KI, vor allen Dingen jetzt ChatGPT als Beispiel?
Also da müssen wir, glaube ich, unterschiedliche Ebenen betrachten, weil das eine ist das, was uns zum Beispiel die DSGVO vorgibt, ja, denn der Schutz personenbezogener Daten und auch der besonders schützenswerten Daten wie Leistungsdaten, Gesundheitsdaten, Sozialversicherungsdaten und ähnliches. Ja, wenn ich dem nachkommen möchte und als Mitarbeiter ja auch muss, als Mitarbeiter eines Unternehmens, dann bin ich natürlich sehr sensibel im Umgang damit, wohin und mit welchem System ich diese Daten verarbeite. Und aktuell ist es noch nicht eindeutig klar, was mit den Daten passiert und den Anfragen und den Prompts, die wir in die Systeme hier eingeben. Ja, jetzt hat sich mittlerweile ChatGPT wesentlich weiterentwickelt. Das heißt, es gibt Funktionalitäten, mit denen ich angeben kann, dass die einzugebenen Daten nicht für die Trainings verwendet werden. Doch es bleibt immer noch ein gewisser Vorbehalt, ob das denn auch wirklich der Fall ist. Denn es gab noch keine abschließende Untersuchung oder Prüfung von OpenAI als Unternehmen. Ob es denn tatsächlich auch so ist, wie man denn entsprechend dort angibt. Ja. Das heißt, da ist erstens sozusagen Sorgfalt walten zu lassen. Und die zweite Dimension sind die der Unternehmensdaten, ja, die nicht der DSGVO unterliegen, weil die ja personenbezogene Daten schützt und man trotzdem als Mitarbeiter ja eine gewisse Geheimhaltungsvereinbarung eingeht und eingegangen ist, um Unternehmensdaten zu schützen. Und je nachdem, welche Daten die umfassen, bezieht sich das natürlich auch darauf, dann nur mit den Daten zu arbeiten, mit denen man auch wirklich arbeiten kann. Und ehrlicherweise an der Stelle fängt dann nämlich die Unsicherheit an. Ja, weil personenbezogene Daten, das können viele noch nachvollziehen und wissen jetzt mittlerweile, was dazugehört. Aber viele Unternehmen, die jetzt anfangen zu experimentieren mit dieser Technologie, haben oftmals noch keine Guideline und ähnliches eingeführt, welche Daten dann damit verarbeitet werden dürfen. Und das ist auch ein sehr wichtiger, zentraler Schritt bei der Einführung oder bei auch der nachhaltigen Einführung und Etablierung von KI-Technologie, hier eine entsprechende Guideline den Mitarbeitenden vorzugeben, welche Daten sie denn dort verarbeiten können und welche eigentlich nicht, ja, als Next Step nach der Experimentierphase. Und noch eine dritte Dimension, die dazu kommt, bei der natürlich die interne Unternehmens-IT eine entsprechend große Rolle spielt. Denn wenn sie halt natürlich diese Schnittstellen zur Verfügung stellen zu diesen Systemen, dort entsprechend auch zu prüfen, welche Daten an welchen Stellen weitergegeben werden, wie sie verarbeitet werden, die da auch eine gewisse Schutzfunktion für das Unternehmen dann einnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das macht schon Sinn, also dass halt eben man auch diese Differenzierung selbst für sich natürlich machen muss, aber auch, dass es aus Unternehmenssicht halt die Leute entsprechend weitergebildet werden bzw. trainiert werden, was das eigentlich bedeutet, welche Daten sicher genutzt werden können mit KI, welche vielleicht eher nicht. Und dann ist es natürlich auch, wie du gesagt hast, immer abhängig von dem Unternehmen, was hinter der KI steht, die man gerade benutzt, ob das geprüft ist, ob es vielleicht sogar ISO-zertifiziert ist oder nicht. Und solche Sachen spielen da bestimmt auch eine Reihe Rolle. Du hast eben schon in unserem Vorgespräch den EU-AI-Act angesprochen. Vielleicht kannst du da auch für die Zuhörer, die sich damit noch nicht so auskennen, das nochmal ein bisschen erläutern, was das eigentlich ist, was das bedeutet für die Nutzung von KI.
Ja, total gern. Denn das ist eigentlich in meinen Augen ein guter Fortschritt Europas, sich mit dem Thema KI auseinanderzusetzen. Es steht ja, oder wir als Land oder auch Region Europa stehen ja so ein bisschen in der Kritik. Ich weiß nicht, ich habe letztens ganz cooles Meme dazu gesehen, wo es eigentlich hieß, America innovates, China replicates and EU regulates. Ja, und das ist auch genau das, was wir so ein bisschen sehen und erleben. Und nichtsdestotrotz finde ich diesen EU-AI-Act förderlich für die gemeinschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Denn dieser Act sozusagen regelt oder reguliert, wie wir in Zukunft mit entwickelten KI-Systemen in der Anwendung im europäischen Raum umgehen wollen. Ja, und die erste Besonderheit ist hier schon mal, dass sich dieser Act bezieht nicht nur auf Anbieter, also von auf europäische Anbieter, die Systeme irgendwo einsetzen, sondern auch außereuropäische Anbieter, die es in unserem Raum nutzbar machen. Ja, das heißt, es findet da zu gleichen Teilen Anwendung, was ich schon mal als sehr guten Schritt empfinde. Und dann hilft, wenn man die paar Seiten sich mal anschaut, dann hilft mal ein Blick in eigentlich die Frage oder das Thema des risikobasierten Ansatzes. Ja, denn mit Hilfe des EU-AI-Acts lassen sich eigentlich KI-Systeme in 5 Klassen unterteilen, bei der dann je nach Klasse auch sozusagen unterschiedliche Regularien befolgt werden müssen oder sollten. Ja. Und das geht eigentlich von KI mit geringem Risiko über eine KI mit begrenztem Risiko, über ein systemisches Risiko, dann zum hohen Risiko und dann zu KI mit einem unannehmbaren Risiko. Ja. Wenn wir jetzt mal so auf der zweiten Stufe starten, bei KI mit einem begrenzten Risiko, dann fällt hier sowas rein wie Chatbots oder auch Deepfakes, ja, also quasi manipulierte Audio-Video-Dateien, die bestimmte Aussagen von vielleicht Personen oder ähnliches darstellen und vielleicht zu entweder Missinformationen oder zu mehr Informationen führen können. Und für solche Systeme ist eine entsprechende Transparenzpflicht und eine Kennzeichnung als KI notwendig. Ja. Was ich mir jetzt aus einer Anwenderperspektive als sehr nützlich vorstelle, wenn ich dann hier auch eine entsprechende Kennzeichnung bekomme, dass das Ganze KI generiert ist. Ja, dass da ein entsprechendes Watermark eigentlich drauf ist. Doch leider fällt auch, wenn man sich das Ganze anschaut, ein Großteil von dem, was wir gerade eigentlich nutzen oder wo wir gerade in die Anwendung kommen von Systemen, eher so in die mittlere Stufe in KI mit einem systemischen Risiko. Ja, das sind so alle Allzweck-KI, die hier auch definiert sind als eben ChatGPT, Midjourney, Dolly und alles das, was wir jetzt unter generativer KI sehen, wo der Act eine Einzelfallbetrachtung vorsieht. Ja. Und das ist leider das, was der nicht so erfreuliche Teil des Acts eigentlich ausmacht. Das heißt also, auch hier wurde in diesem Rahmen für die Organisation, für die Mitarbeitenden nicht mehr Klarheit geschaffen, sondern die Erfordernis, hier eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen, wie es teilweise auch die DSGVO vorgibt und empfiehlt, wenn es um bestimmte Arten von Daten eigentlich geht oder Datenverarbeitungsprozesse. Und das heißt eigentlich, man muss, wenn man Systeme mit KI oder KI-Unterstützung sich irgendwo einführt, hier auch immer eine entsprechende Prüfung vornehmen, welcher Klasse ist das System eigentlich zuzuordnen und was muss ich selbst dann eigentlich dafür tun, wenn ich es anwende oder wenn ich es eben auch entwickle. Ja, und jetzt nur der Vollständigkeit halber nochmal 2 Beispiele zu den oberen beiden Kategorien. Wir haben einmal die KI mit hohem Risiko, da fällt so alles rein wie Screening-Software bei Jobbewerbung und KI mit unannehmbarem Risiko ist zum Beispiel eine Art von Emotionserkennung am Arbeitsplatz. Ja, also das ist nach dem EU-AI-Act einfach verboten in unserem Umfeld, worüber ich persönlich auch sehr froh bin. Dass wir uns das nicht geben, in Anführungsstrichen, und was auch einen Beitrag zu der ethischen Diskussion leistet, was wollen wir mit diesem System eigentlich tun und was wollen wir denn eben auch nicht tun? Ja, worauf gehen wir eigentlich nicht ein?
Gibt es denn außerhalb der EU Beispiele, wo solche Systeme mit unannehmbaren Risiko angewandt werden?
Ja, teilweise. Zum letzten Beispiel aus China gesehen, mit den Systemen, die Produktivität am Arbeitsplatz gemessen wird und geschaut wird quasi, wie verhältst du dich in bestimmten Situationen, wie verhältst du dich beim Lesen von bestimmten Mails oder E-Mails und wie lange, und das ist vielleicht aber schon eine andere Klasse auch von KI, fand ich aber auch ein gutes Beispiel, wie lange du Pause machst, ja, wie lange du an deinem Schreibtisch mit Beinen hoch sitzt und nicht produktiv am Screen sitzt, ja, das Ganze dann gemonitort durch eine Kamera im Büro und einfach ausgewertet, welcher Mitarbeiter wie lange produktiv ist, wer wie viel Pause macht. Ja. Und ich glaube, auch das ist ein Thema, was wir uns in unserem Raum hier nicht wünschen, weil das geht alles gegen den Ansatz des selbstbestimmten Arbeitens.
Ja, auf jeden Fall. Naja, ja, gut, das sind dann vielleicht die Schattenseiten von dem Ganzen, ne? Gibt's halt auch wahrscheinlich oft bei neuen Technologien, sag ich mal.
Ja, definitiv. Also du kannst jede Technologie für beide Seiten anwenden. Ja, die Technologie als solches ist erstmal neutral, bietet dir einen Möglichkeitsraum und wir als Menschen, als Gesellschaft, als Nation müssen entscheiden, was wir damit machen.
Gut, wir haben jetzt ein bisschen allgemeiner über KI geredet, über den EU-AI-Act. Und was es auch vielleicht bedeutet im Zusammenhang mit Mitarbeiterengagement generell. Aber tauchen wir doch mal ein bisschen darin ein, wie KI genutzt werden kann im Zusammenhang mit Mitarbeiterengagement und dann auch gerade damit, wie KI das Mitarbeiterengagement verbessern kann in einem Unternehmen. Und ja, was sind deine Ideen dazu oder welche Anwendungsbereiche gibt es schon aus deiner Sicht, die schon gemacht werden?
Und auch das geht eigentlich wieder in die zwei Richtungen, weil hier auch wieder die Frage nach, setzt du es ein als Arbeitsmittel, ja, um hier das Mitarbeiterengagement zu erhöhen, was eigentlich in Dimensionen, wie vorhin erwähnt, reingeht, die Wahrnehmung meiner eigenen Produktivität, ich werde besser in der Arbeit, ich habe eine hohe Selbstwirksamkeitserfahrung, ich bin produktiver, ich bin vielleicht Vorbild oder ähnliches, was alles dazu führen kann, dass ich mich mehr mit dem Unternehmen, mit der Organisation, mit meinem Aufgabentätigkeitsbereich identifizieren kann. Auch das Thema des modernen und des neuen Innovativens darf nicht unterschätzt werden, wenn wir auch in das Recruiting neue Generationen schauen, die das vielleicht teilweise schon voraussetzen. Denn hier gibt es immer eine große Diskrepanz zwischen dem, was wir im Privatleben erleben. Ja, weil ich glaube, da spielt auch jeder mit ChatGPT und Co. einfach schon viel herum und das, was man im Berufsleben erlebt. Ja, an welchen Stellen darf man das verwenden, wo darf man es nicht verwenden? Und wie kann es da eigentlich eingesetzt werden, so. Und das ist so das eine. Und da glaube ich, dass es entsprechend positiven Einfluss nehmen wird, unter den Voraussetzungen, dass man auch gut versteht, wofür kann man es einsetzen, dass man die Orientierung durch das Unternehmen hat und eine entsprechende Integration in die Prozesse und in die eigentliche Wertschöpfung. Ja, insofern, das kann einen sehr positiven Einfluss haben. Auf der zweiten Seite oder im zweiten Punkt reden wir über KI-Technologie, die eigentlich so die Messung und Analyse von Mitarbeiterengagement erweitern und erhöhen kann. Und da sind wir wieder beim klassischen Thema der Mustererkennung und bei der Auswertung eigentlich der Daten, ja, als ein der Unterpunkte, um hier Muster zu erkennen, sozusagen wie in welchen Situationen, je nachdem, welche Daten zur Verfügung stehen, vielleicht zu welchen besonderen Zeiten und ähnliches sind die Mitarbeiter besonders engaged. Und das zweite kann natürlich auch das eigentliche Engagement zur Erfassung des Mitarbeiterengagements sein. Ja, also wenn es um persönliche Ansprachen geht, wenn es um eine Motivation geht, der Teilnahme an Befragung, an Feedback, an der Förderung von Austausch der MitarbeiterInnen untereinander. Also auch das kann etwas sein, wo KI in einer sehr personalisierten und motivierenden Art und Weise die einzelnen MitarbeiterInnen ansprechen kann, motivieren kann und hier einfach unterstützen kann, um das Engagement auch innerhalb der Organisation zu erhöhen.
Ja, auf jeden Fall. Wie ist es denn so mit KI-Nutzung? Du hast vorhin schon mal kurz über Chatbots geredet und dass man KI auch innerhalb von einem Unternehmen nutzt, zum Beispiel um auch ein Service Desk für die eigenen Mitarbeiter einzurichten, der dann auch das Engagement erhöht, weil man eben nicht vielleicht ein paar Tage auf die Antwort von wem auch immer, der dieses Ticket bearbeitet, normalerweise warten muss. Oder sind die Leute dann doch lieber heutzutage noch, ja, nee, ich will lieber mit einem echten Menschen reden?
Also das ist ein sehr schönes Beispiel, auf das wir mal eingehen können. Das können wir mal genau mal etwas simulieren, ja, so in dem Erlebnis eines Mitarbeiters. Ich sitze an meinem Arbeitsplatz, vielleicht sitze ich im Homeoffice. Ich stelle eine Anfrage, egal wohin, ob es der IT-Service Desk ist, ob es meine Personalbetreuung ist, ich habe eine Frage oder vielleicht habe ich eine Frage zu Krankheitstagen, zur Einreichung Krankenschein und ähnliches. Oder ich suche einfach nur eine Information über das Unternehmen. Also auch Wissensmanagement ist hier ein sehr schönes Beispiel dazu. Und das, was häufig heute passiert ist, man geht dann auf die Suche. Ja, man klickt sich durch Intranets, durch Seiten, man versucht, das Richtige zu finden. Wenn man Glück hat, hat man schon ein gut aufgeräumtes Internet und findet die Information recht schnell. Vielleicht frage ich auch noch einen Kollegen, wo ich die Information vielleicht finde. Vielleicht fragt ihr auch noch mal ein, zwei und dann sind im Zweifelsfall auch schon ein, zwei, drei Tage vergangen, mit der ich mich eigentlich mit einer einzelnen Frage, die ich habe, vielleicht beschäftige. Ja. Und wenn wir hier im klassischen Beispiel so des Wissensmanagements sind, dann können natürlich auch KI-Technologien hier entsprechend helfen, Wissen verfügbar zu machen, welches sich innerhalb der Organisation befindet, ja, um dann als Chatbot, ja, als Chat-Interface zur Verfügung zu stehen und einfach Frage und Antwort zu stehen, ja, auf eine bestimmte Frage die Information nachzuschlagen im Intranet, in den Unternehmensdaten, in den Personalsystemen und dann eben entsprechend nach Anfrage und Freigabe auch zu formulieren und dann die Mitarbeiter wesentlich schneller auch mit Informationen zu versorgen. Auch das kann ja einen sehr positiven Einfluss haben auf das Thema Selbstwirksamkeit und einfach auch das Bewegen im organisationalen Umfeld. Und insofern, ich glaube, also gerade Wissensmanagement, und das kann man übertragen auf das Thema Onboarding, was ja auch mal einen gewissen Teil dessen beinhaltet, sodass man das auch da super gut anwenden kann. Und wir sehen ja auch die ersten sozusagen GPTs, die individuellen GPTs, die gebaut werden, um das fürs Onboarding zu verwenden, um es fürs Wissensmanagement zu verwenden oder auch teilweise, wenn wir wieder in das HR-Umfeld gehen, um zum Beispiel auch individualisierte Learning Journeys anzubieten für die Mitarbeitenden, über die sie zum Beispiel fragen, okay, in welche Richtung kann ich mich eigentlich entwickeln? Was ist unser Kompetenzmodell? Was sind unsere Führungsleitlinien? Was brauche ich alles sozusagen für den nächsten Schritt? Ja, auch das ist eine Möglichkeit, da reinzukommen. Und zum zweiten Teil der Frage, ob ich da lieber mit dem Mensch sprechen will, hängt tatsächlich sozusagen von der eigentlichen Frage ab. Ja, ich glaube, es gibt wirklich einfach Informationsfragen, wo ich die Informationen einfach nur will und brauche. Aber manchmal geht es auch um eine stärkere Diskussion oder vielleicht eine Art von Beratung, wo vielleicht dann der Mensch helfen kann, ja, oder ich vielleicht als Mitarbeiter auch beides zur Verfügung habe und selber auswählen kann, wer mir jetzt eigentlich hilft. Ja, denn auch wenn man hier zum Beispiel typischen IT-Support vergleicht von großen Anbietern wie Google oder ähnliches, spricht man ja auch zuerst mit dem virtuellen Assistenten und erst wenn es da nicht weitergeht, dann komme ich dann zum eigentlichen Menschen. Und mir persönlich ist das eigentlich egal, wer auf der anderen Seite sitzt, weil ich möchte ja eine bestimmte Information haben, ich möchte ein bestimmtes Problem gelöst haben, ob da jetzt ein Mensch sitzt oder ob da ein KI-System oder ein Chatbot oder was auch immer sitzt, das ist eher zweitrangig dabei. Ja, und ich glaube, auch das ist ein bisschen Teil so der Haltung oder der Denkweise, wo wir auch noch hinkommen müssen oder sollten oder ich glaube auch einfach werden in der Zukunft, ja, weil zukünftig alles noch wesentlich automatisierter wird, schon alleine daher kommen, dass wir wissen, dass wir vor einer unglaublich großen Rentenwelle stehen, dass Masse an Arbeit vermutlich nicht weniger wird. Und wir trotzdem noch die gleichen Erwartungen an Betreuung, an Support und Service, und ähnliches haben. Und wie sollst du es ausgleichen als durch eine zunehmende Digitalisierung und eben auch Automatisierung?
Ja, auf jeden Fall. Was mich jetzt noch interessiert, auch in dem Thema mit dem Wissensmanagement von der KI und dann halt weitergesponnen auch aufs Mitarbeiterengagement ausgewirkt, wie kann man sowas denn aus Unternehmenssicht und auch vielleicht aus Datenschutzsicht sicher implementieren? Weil das, wenn man jetzt den HR-Chatbot hat, der muss ja mit Daten trainiert werden und der muss ja die Sachen auch irgendwoher wissen. Und wie kann man als Unternehmen dann sicherstellen, dass die Daten, die man dann eben diesem GPT-Modell oder wie auch immer zur Verfügung stellt zum Trainieren, dass die auch sicher sind? Genau, und welche Daten brauchst du überhaupt, um dann halt auch trainiert zu werden? Richtig.
Also erste Frage bei der Auseinandersetzung mit KI-Technologie, ob es jetzt Mitarbeiter-Engagement oder ein irgendeines Thema ist, ist immer die Frage nach, erstens so dem Use Case, also habe ich überhaupt den Anwendungsfall, wofür ich es eigentlich einsetzen will, ist das schon ausreichend klar? Ja, weil KI ist eine Technologie, das ist ein Tool, es ist ein Werkzeug, das ich für etwas einsetzen kann oder nicht einsetzen kann. Das heißt, da brauche ich ausreichende Klarheit. Dann sollte ich wissen, um die Haltung und die mögliche Technologieakzeptanz meiner Mitarbeiterin oder der betroffenen MitarbeiterInnen. Das heißt, wie stehen die dem Thema erstmal gegenüber? Werde ich da große Widerstände erwarten oder werden sie es mit offenen Armen empfangen? Dazu gehört natürlich auch die Auseinandersetzung mit dem BR und sonstigen Stakeholdern, Datenschutzprüfung und so weiter. Und dann geht es eigentlich schon so in die dritte Dimension, die du jetzt mit den Daten angesprochen hast, mit eigentlich der Frage, wie sieht eigentlich gerade meine Technologielandschaft aus? Wo habe ich welche Daten überhaupt zur Verfügung? In welcher Struktur liegen diese Daten eigentlich vor? Und wofür darf ich die auch verwenden? Ja, und das ist jetzt so das leichte Abtauchen auch wieder in die DSGVO, denn ich brauche für unterschiedliche Verarbeitungszwecke der Daten, auch unterschiedliche Einverständniserklärungen der Betroffenen. Ja, und wenn die mir nicht vorliegen, dann kann ich diese Daten nicht verwenden. Wenn sie mir vorliegen, dann kann ich die natürlich verwenden. Ja, und das heißt, wenn ich dann sage, ich habe mein Use Case, ich habe eine hohe Akzeptanz, ich habe auch die richtige Kultur zur Einführung und ich dann sozusagen vor der Frage der Prüfung der Daten stehe, dann komme ich natürlich auch nicht drum herum, mir das explizit anzugucken, welche Daten werden verwendet, welche personenbezogene Daten, welche sind auch notwendig, welche müssen personenbezogen sein, welche können auch anonymisiert verarbeitet werden und sein. Denn auch hier geht es ja oder gilt ja das Prinzip so der Datensparsamkeit, Ja, also je weniger, desto besser und je weniger personenbezogene Daten auch, desto besser. Und ich brauche an dieser Stelle natürlich auch die entsprechende Einschätzung, quasi welcher KI-Klasse, die wir uns vorhin gerade aus dem EU-AI-Act angeschaut haben, entspricht denn jetzt dem das System, was ich da eigentlich einführen will. Und jetzt ist vielleicht auch nochmal zu unterscheiden, will ich als Unternehmen jetzt ganz mein eigenes KI-System bauen oder entwickeln oder kaufe ich es denn von irgendwo ein? Und wenn ich es von irgendwo einkaufe, dann würde ich immer auf die entsprechenden Anbieter setzen, die entsprechende Klassifizierung mitbringen und diese Prüfung, die dann eben anstehende Prüfungen auch schon durchlaufen haben und durchlaufen sind. Ja. Außer es ist jetzt wirklich ein sehr spezifischer Anwendungsfall, wo ich die KI brauche. Aber ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile so viele Startups, es passiert so viel, die schießen alle wie Pilze aus dem Boden, dass es da mit Sicherheit auch die richtigen Partner gibt, die das eben alle schon als Anbieter dieser KI-Software mitbringen müssen. Und dann gelte ich jetzt selber als Unternehmen in erster Linie erstmal nur als Betreiber. Ja, wenn ich dann eine entsprechende Anpassung vornehme und dann bin ich auch schon mal ein bisschen besser geschützt. Ja. Aber du sozusagen hörst da dran natürlich auch, es gibt echt noch viele Dimensionen, die immer zu prüfen sind und zu beachten sind, wenn wir über das Thema KI reden, bevor es da eigentlich losgeht. Ja. Und wo ich selber so drüber spreche, wirkt das wie ein immer größer werdender Haufen, ja, den man sich da eigentlich anschauen muss. Von was gibt es da draußen am Markt? Was sind meine Use Cases? Wie ist meine Haltung meiner Mitarbeiter dir gegenüber? Was sagt eigentlich der Betriebsrat? Was sagt unsere Strategie? Passt das überhaupt dazu? Oder wo, an welchen Stellen sollten wir es wie intensiv auch integrieren? Wie viele Ressourcen wollen wir auf das Thema überhaupt geben? Und dann hast du noch die ganze datentechnische Seite. Welche Daten hast du zur Verfügung? Wie sieht der Rest der Technologie aus? Wie stellst du auch eine Integration des KI-Systems mit den sonstigen Systemen und eigentlich der Integration in den ganzen Prozess dar? Also das sind echt eine ganze Menge Fragen, denen man sich eigentlich widmen muss, plus eigentlich auch die rechtliche Prüfung am Ende. Und ich hoffe, dass das nicht zu sehr hemmend wirkt, ehrlicherweise, weil es braucht eigentlich mehr von Ausprobieren und Experimentieren. Ja, und vielleicht können wir zu dem, was wir tun, und unsere Aufklärungsarbeit auch die Barrieren so ein bisschen reduzieren.
Ja, das hoffe ich auch, weil ich habe auch, also ich denke auch, ich glaube auch, dass es super viel Potenzial hat, auch gerade du hast es vorhin angesprochen, in Anbetracht auf die automatisierte Zukunft, die wir auch, glaube ich, benötigen, vor allen Dingen, wenn wir auch sehen, die Trends in den Wünschen der Mitarbeitern, weniger zu arbeiten, bessere Work-Life-Balance. Und so weiter und so fort, weil ich glaube, es gibt halt viele Tätigkeiten, die halt auch automatisiert werden können oder durch KI eben übernommen werden könnten. Und deshalb hoffe ich auch, dass durch Aufklärungsarbeit das Verständnis und der Wunsch danach auch im Allgemeinen in der Bevölkerung stärker wird.
Naja, du, ich glaube, also das, was man sagen kann, das Thema wird nicht weggehen. Ja, es wird jetzt, es wird keine Welle sein, die irgendwie in ein paar Monaten wieder vorbei ist und da wird keiner mehr drüber reden. Das glaube ich nicht. Also dafür passiert zu viel in dem Thema. Ja, jedes der großen Tech-Unternehmen investiert gerade massivst in neue Data Center. Sie entwickeln massivst in die Entwicklung ihrer eigenen Foundation-Modelle. Sie wollen alle vorne dabei sein. Bei dem Thema, weil sie hier, also wenn sie darin keinen Wert oder Sinn sehen würden, dann würden sie es, glaube ich, auch nicht tun. Ja, und diese Welle kommt und das ist ein bisschen die Frage, ob man ja auf der Welle surfen möchte oder einfach davon überrollt wird. Ja, und deswegen glaube ich, dass genau diese aktive Auseinandersetzung damit lieber früher als später extrem dabei hilft und hier natürlich auch den positiven Einfluss auf das Mitarbeiterengagement hat, weil man darüber einfach dann auch sieht, wie sich das Unternehmen mit einem neuen, innovativen Thema auseinandersetzt, wie es vielleicht auch eine aktive Position einnimmt zu dem Thema, auch aktiv Orientierung gibt, aktiv Zugänge schafft, ja, und einfach wirklich sehr proaktiv damit eigentlich umgeht, ohne zu sagen, wir warten ab, wir gucken erstmal, was die anderen tun und machen, weil es kommt und wenn die Mitarbeiter es nicht im beruflichen Umfeld sehen und erleben, dann machen sie es im privaten.
Ja, das stimmt definitiv. Ich finde es auch immer, auch jetzt nochmal kurz in Bezug auf die Automatisierung, spannend zu hören. Oder das Argument, ja, aber KI kann ja nicht kreativ sein, dass das als was Schlechtes wahrgenommen wird. Weil das bedeutet ja nur, dass das uns mehr als Menschen mehr Raum gibt, kreativ zu sein, wenn die KI die Sachen eben übernehmen kann, die vielleicht nicht kreativ sind. Und für mich persönlich, als jemanden, der im Marketing arbeitet und auch gerne kreativ wird, außerhalb der Arbeit, aber auch natürlich auf der Arbeit, wenn es um Strategien etc. geht, kann das für mich eigentlich nur was Positives bedeuten, dass es eben eine KI gibt, die vielleicht die nicht so kreativen Sachen halt übernehmen kann und dafür aber eben nicht gut ist in den kreativen Sachen.
Ja, vielleicht ist es das, ja. Aber genau dafür braucht es ja die Auseinandersetzung damit, um zu schauen, in welche Lücke setzen wir das und wofür wollen wir das als Menschen in unserem Prozess, in unserer eigenen Arbeit oder Tätigkeit eigentlich auch einsetzen. Und ich meine, es gibt auch Gegenhypothesen zum Thema des Kreativseins, ja. Weil was ist Kreativität? Ja? Also wenn ich es jetzt ganz platt sage, dann ist das auch eine Art von Musterentwicklung. Ja, wie auch immer die eigentlich aussieht. Ja, und wir sehen es ja zumindest jetzt auch an vielen Entwicklungen. Wir generieren ja nicht mehr nur Texte und Bilder, sondern es werden ja mittlerweile kurze Videosequenzen generiert, es werden Songs generiert, es werden virtuelle Avatare von Künstlern zum Beispiel generiert, die dann sich austauschen mit Journalisten und ähnliches, weil die Künstler sagen, ich habe darauf keine Lust mehr, ich will diese ganzen Interviews nicht mehr führen, ja, sondern ich lasse die dazu führen. Es gibt mittlerweile Systeme wie Visa von Microsoft. Entschuldigung, Vasa von Microsoft, welches das also einfach nur ein Passbild animiert, ja, und quasi wie ein Deepfake darstellen lässt und sagen lassen kann, was du eigentlich möchtest, ja. Und da ist die Frage, kann die KI wirklich nicht kreativ sein, wenn es vielleicht auch Techniken gibt, wie einen bestimmten, weiß ich nicht, wie auch immer das aussieht, ja, ein bestimmtes Konzept zu entwickeln für ein bestimmtes Thema. Und wenn es beim ersten Mal nicht passt, dann lass doch das KI-System das tausendfach entwickeln und eins davon sozusagen wird dann schon dabei sein, in Anführungsstrichen. Ja, also auch da ist wirklich die Frage, an welchen Stellen wollen wir das einsetzen? Wie wollen wir selber dazu positionieren? Und ich meine, auch das ist doch auch ein schönes Zeichen von Freiheit, die wir eigentlich haben. Wenn wir mehr technologische Unterstützung bekommen, wir selber wählen können, wofür wir das eigentlich einsetzen können und wollen und vielleicht noch mehr von den Dingen machen können, die uns Spaß machen, die wir gerne tun, worin wir uns entwickeln können und wollen. Und daran schließt auch ein bisschen die Diskussion des Grundeinkommens an, aber das ist vielleicht nochmal
Ja,
ein Thema für eine andere Session.
hätte ich fast auch noch angebracht. Aber ja. Gut, dann, du hast vorhin schon mal ganz kurz über personalisierte Ansätze gesprochen bezüglich KI und Mitarbeiterengagement. Und da möchte ich jetzt auch gleich die Frage nochmal ein bisschen präziser stellen. Und zwar, inwieweit kann KI personalisierte Ansätze für das Mitarbeiterengagement ermöglichen, in deinen Augen?
Ja, da denke ich an erster Linie eigentlich an die Kommunikation, an die Ansprache von MitarbeiterInnen, die halt sehr personalisiert auf die Person mit Namen, mit Tätigkeit, Job, Ort, vielleicht auch aktuellen Herausforderungen, wenn das System Zugriff auf diese Daten hat, erstellen kann. Ich meine, gerade im Sales sehen wir gerade schon ganz viel Kundenanalyse, das Zusammentragen von Daten über Unternehmen, wo stehen sie eigentlich, welche Herausforderungen haben sie, was sagt die Website, was sagen die letzten Press Releases und ähnliches vielleicht auch für die Mitarbeiter innen sozusagen zu tun und sie gewissermaßen mit den zur Verfügung stehenden Informationen zu analysieren und daraufhin die Kommunikation zu personalisieren. Ja, also das wäre zum Beispiel eins, wo auch immer man die Kommunikation, wofür man sie anwendet. Eine zweite Funktion könnte so die Begeisterung oder Motivation für ein bestimmtes Thema sein. Ja, ich habe letztens gehört aus einer Personalentwicklungsabteilung, die oberen Führungskräfte begleiten und betreuen, was das Thema Kompetenzentwicklung angeht und gerade die oberen Führungskräfte sich auch immer eine sehr individuelle Betreuung eigentlich wünschen und es ihnen damit gelungen ist, dass sie einfach sehr individuelle Ansprachen und Informationen versendet haben, die dann irgendwie auch engaged haben und für eine bestimmte Schulung auch motiviert haben, teilzunehmen. Ja, also auch hier wieder sozusagen Thema Kommunikation, aber auch Motivation, Begeisterung für ein bestimmtes Thema. Und die nächste Personalisierung sehe ich besonders im Rahmen der eigentlich auch wieder der Personalentwicklung. Wenn es darum geht, wo stehe ich heute, was ist meine Rolle heute, was sind meine Kompetenzen heute, sollen die zukünftigen Kompetenzen sein, wie sieht die Rollenentwicklung eigentlich aus? Und dafür eigentlich einen personalisierten Weg zu zeigen in Abhängigkeit der individuellen Rahmenbedingungen, die man eigentlich hat. Und das ist ja das, was auch oftmals eigentlich eine Art von Learning and Development Begleiter oder ein Lernberater oder Lernexperte oder ähnliches vornimmt, um zu zeigen, was sind die Perspektiven. Ja, das kann man gut personalisieren darüber. Wo stehst du eigentlich heute? Wie kann der Weg darin aussehen? Auch das kann man gut personalisieren und eigentlich eben zu verstehen, welche Rahmenbedingungen hat der andere zur Verfügung, wie viel Zeit zum Beispiel, was für eine Art von Freistellung, wie viel Aufwand, was sieht er oder welche Geschwindigkeit möchte derjenige eigentlich vorangehen und voranschreiten. Auch das kann eine gute Art der Personalisierung sein. Und wenn wir das nochmal weiterdenken, wo ich gerade drüber rede, kannst du natürlich auch die Kommunikation aufs Recruiting anwenden, aufs Onboarding, also jegliche Art von Kommunikation, E-Mail-Kommunikation oder Formulierung. All das sehe ich da. Und ich meine, je persönlicher etwas ausfällt, ja, desto höher kann vielleicht auch das Engagement am Ende sein, weil jeder wünscht sich ja irgendwo, dass es um ihn selber geht. Und jeder freut sich, wenn er, glaube ich, auch Vorschläge bekommt, Lösungen angeboten bekommt, die individuell auf die jeweilige Situation einzahlen.
Ja, auf jeden Fall. Der Mensch ist sich selbst am nächsten. kann man vielleicht sagen. Aber natürlich ist es immer gut, wenn man halt die Sachen auch personalisiert bekommt. Ich meine, aus einer Werbeperspektive ist personalisierte Werbung auch die beste Werbung, weil man eben genau die Painpoints, sag ich mal, der Betroffenen dann damit auch trifft. Und wenn es dann auch um die Mitarbeiterentwicklung geht und man damit auch die Painpoints oder die Wünsche genauer ansprechen kann, dann sorgt es natürlich für ein höheres Engagement, weil man sich halt auch wertgeschätzter fühlt von Unternehmensseite.
Aber dafür brauche ich eben auch die Daten dafür. Die brauche ich ja irgendwo in einer verarbeitbaren Form. Denn auch hier wieder Thema Betriebsrat, Thema Transparenz, ja, zur eigenen Person, ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr großes, was auch die Einführung von solchen Systemen behindert oder etwas aufhält. Denn hier, ich hatte auch ein Beispiel aus einer vorherigen Transformationsbegleitung, ein Unternehmen mit einem sehr starken Betriebsrat und auch dem Wunsch, nicht so transparent so zur eigenen Person zu sein. Und selbst da war es schon eine Herausforderung, dass zu dem Zeitpunkt wurde Workday eingeführt und Workday bietet die Möglichkeit, Mitarbeiter, also Profile von sich selbst anzulegen und dort Skills anzugeben, ja, die man dann halt zur Verfügung hat. Und selbst das war schon eine echte Herausforderung, dafür eine gewisse Akzeptanz zu erwirken, denn darüber die Skills eigentlich abzubilden, ja, weil das war für sie was komplett Neues und es war transparent und für eine größere Zielgruppe einsehbar als halt zuvor, weil zuvor waren es zum Beispiel, wenn es um Entwicklungsansprüche ging, 1:1 Gespräche mit dem ausgewählten Lernbegleiter, Lernbegleiterin zu dem oder der man vielleicht auch eine individuelle Beziehung hatte und dann wurden die Informationen nicht so transparent. Ja, und das ist natürlich auch was, wenn wir mehr über Daten reden, dann heißt das auch irgendwo mehr Transparenz, mehr Selbstoffenbarung, ja, von sich selbst und auch hier in einem entsprechenden Mindset, dass das einen positiven Nutzen für mich hat oder haben kann.
Wurde es denn dann letzten Endes auch so umgesetzt, wie es umgesetzt werden sollte, in dem konkreten Beispiel?
Leider nicht. Also es gab sehr großen Gegenwind vom Betriebsrat, das war ein Unternehmen, da war der Betriebsrat auch super, super stark und es wurde dann auf das Nötigste reduziert. Ja, also das heißt, es ging von, wir führen das System ein und es ist eine Pflicht für jeden Mitarbeiter hin zu absoluter Freiwilligkeit, gepaart mit einer geringen Energie auf dem Thema, sodass wirklich nur die ersten Vorreiter, also die wirklich Early Adopter, ein Mitarbeiterprofil dort angelegt haben und ein paar Skills eingetragen haben dabei. Ja, und so war am Ende natürlich auch hier Aufwand Nutzen. Das war nur bedingt gegeben, weil wir hier natürlich auch super viel Kommunikation, Vorbereitung, Stakeholder Management hatten. Wir haben super intensiv über Skill-Taxonomien gesprochen, Listen und weiter Ähnliches angelegt, aber am Ende hat das leider nicht zu einer sehr hohen Akzeptanz vom oder zum Thema geführt. Ja, das kommt vielleicht dann später irgendwann bei dem Unternehmen.
Nur damit ich das jetzt nochmal richtig verstehe, aber das Ziel war dann quasi, dass basierend auf diesen Skill-Profilen, die Mitarbeiter anlegen, man basierend darauf dann abbilden kann, was für Skills sind überhaupt in dem Unternehmen vorhanden, aber die KI auch Empfehlungen aussprechen kann für Weiterentwicklungsmöglichkeiten basierend auf den Skills, die ein Mitarbeiter hat.
Genau, es ging um Transparenz, erstmal zur Verfügung machen, was überhaupt da ist. Es ging um Einsehbarkeit, also Menschen, Führungskräfte aus anderen Abteilungen konnten sehen, welche Skills in anderen Abteilungen zur Verfügung stehen, mit dem Ziel, erstens die interne Mobilität zu erhöhen, ja, was eher vom Management als von der Mitarbeiterschaft gewünscht war und das zweite, um die Lernempfehlung zu personalisieren und eben auch hier Überblick zu bekommen, welcher Mitarbeiter hat sich mit welchen Skills und welchem Lernaufwand wohin entwickelt. Ja, und welche Skills kamen daraufhin eigentlich noch hinzu. Ja. Und obwohl, ich glaube, also wir beide würden sagen, das sind doch alles sehr positive, positive Dinge, die man da fördern möchte. Ja. Interne Mobilität, mehr Freiraum, Entwicklungsmöglichkeiten. Aber hier hat das Thema dieses Transparentmachens, der wurde so stark gewichtet, sodass man das am Ende nicht wollte.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Ding ist, aber es ist oft die Angst auch da, glaube ich, dass man verurteilt wird in irgendeiner Form und Weise. Also gerade am Arbeitsplatz oder nicht nur verurteilt, aber auch beurteilt wird dann da durch solche Sachen und durch Transparenz. Und ja, es gibt viele Leute, die, glaube ich, sehr defensiv solcher Transparenz gegenüber eingestellt sind, gerade am Arbeitsplatz, aufgrund der Angst halt eben, dass das sich irgendwie negativ auswirkt, wie zum Beispiel, hey, warum hat er denn nur diese 3 Skills? Was ist denn los bei dem so ungefähr? Siehst du das ähnlich oder siehst du da andere Gründe für?
Nee, definitiv. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir kommen ja mit unseren Themen oftmals aus einer Managementperspektive. Ja, wir reden ja über unsere Volkswirtschaft, wir reden über Unternehmen, wie sie möglichst lange bestehen können und wie wir sie zukunftssicher machen und vorbereiten. Und das Zweite ist auch über die Mitarbeiterperspektive. Und im Zweifelsfall, und das muss ehrlicherweise auch okay sein, vielleicht bin ich einfach Mitarbeiter, der da sein Geld verdient, der ein paar Aufgaben macht und dann wieder nach Hause geht. Ja, was komplett okay ist, weil jeder hat natürlich auch eine andere Motivation in dem Thema Arbeit, ja. Und da seid ihr natürlich ja explizit dran am Thema Mitarbeiterengagement erfassen, entwickeln und natürlich mehr engagen und einfach Arbeit, Identität, Rolle mit den eigenen Zielen und so weiter zusammenzubringen. Aber das andere erleben wir natürlich immer wieder, ja. Und dann möchte ich natürlich auch keine Transparenz. Vielleicht möchte ich mich gar nicht entwickeln, ja. Vielleicht, was auch immer für Gründe dahinter stehen. Vielleicht bin ich komplett zufrieden mit dem, was ich mache. Vielleicht interessiert mich auch gar nicht oder ähnliches. Und vielleicht, ja, habe ich einfach andere Motive sozusagen in diesem Job irgendwie zu arbeiten, als jetzt das Unternehmen ganz stark zu fördern, nach vorne zu bringen, zu innovieren, zukunftssicher zu machen oder ähnliches. Ja. Und wenn du dann eben dazu auch noch einen sehr starken Betriebsrat hast, der das Thema vertritt, dann ist es natürlich auch schwer für das Gesamtunternehmen oder aus welcher Abteilung auch immer, ob es jetzt die IT-Abteilung oder die HR-Abteilung oder Strategieabteilung ist, so ein Thema dort zu implementieren und zu installieren. Weil am Ende geht es ja doch immer ein bisschen auch um die gemeinsame Willensbildung. Ja, also was brauchen wir gesamthaft als Unternehmen, um voranzukommen, um uns zukunftssicher zu machen?
Ja, aber aus der Perspektive ist es, glaube ich, auch extrem wichtig, dass man halt die Leute, also die Mitarbeitenden, nicht zu irgendwas zwingt, sondern ihnen eben die Option gibt, vor allen Dingen, wenn halt das Wissen vielleicht noch nicht da ist, weil das, wenn man das denen dann aufzwingt, dann, puh, Mitarbeiterengagement, bye bye, würde ich dann sagen, weil dann,
Bye bye, das geht flöten,
ja.
definitiv. Also hier großes Maß an Freiwilligkeit, viel Austausch, viel Aufklären dabei. Denn am Ende bringt einem eine Technologie, die man eingeführt hat und die am Ende nicht genutzt wird oder genutzt werden kann, weil sich dann schon das Stakeholder auch wieder querstellen, bringt einem am Ende ja eigentlich auch nichts. Ja, und gerade zu dem Thema vielleicht auch ganz spannend, habe ich auch mit der Changement gesprochen, ist auch ein Fachmagazin zum Thema Veränderungsbegleitung und ein Beitrag da drin im Juni eben zu der Frage, welche Dimension muss ich mir denn eigentlich alle angucken, wenn ich solche Technologien eigentlich einführen will.
Ja, wir haben jetzt schon einen großen Vorteil von KI-basierten Tools zur Verbesserung des Mitarbeiterengagements identifiziert, und das ist natürlich, dass sich das Mitarbeiterengagement verbessert, wenn die Tools richtig eingeführt werden. Wir haben vorhin die Schritte besprochen, was muss beachtet werden, wenn dann auch natürlich der Wille der Mitarbeiter da ist, es zu nutzen. Aber was für andere Vorteile aus unternehmerischer Sicht gibt es denn noch, wenn man basiert KI-basierte Tools zur Verbesserung des Mitarbeiterengagements einsetzt?
Wie meinst du das? Kannst du das nochmal spezifizieren?
Also aus der Perspektive des Mitarbeiters sind wir engagierter, weil wir KI benutzen dürfen, weil KI vielleicht auch benutzt wird, um unseren Arbeitsalltag zu vereinfachen, etc. Aber aus der C-Level-Sicht, Management-Perspektive, klar, ich habe engagiertere Mitarbeiter, sorgt für mehr Effizienz, etc. Aber was für andere Vorteile gibt es noch, die KI vielleicht mit sich bringt? Vielleicht auch aus einer kostentechnischen Sicht.
Okay, also ich glaube, wir reden immer sehr stark über Produktivitätszuwachs, wenn wir über KI-Systeme eigentlich reden, ja, durch das Abnehmen von bestimmten Aufgaben, Routineaufgaben und ähnliches, was eigentlich so einer der größten Vorteile ist dahinter. Das heißt also Effektivität erhöhen, ich habe eine höhere Produktivität, kann auch über Kosten einsparen, wenn ich die KI-Systeme denn immer und auch entsprechend gut einsetze, für mich gut adaptiert habe und sie auch wertschöpfend in die Prozesse direkt integriert habe und es nicht quasi so ein Standalone-Tool ist, was irgendwie daneben steht, was die Mitarbeiter nutzen können, was sie aber dann selbst irgendwo entscheiden an der Stelle. Ja. Und die Vorteilsdiskussion finde ich natürlich immer spannend, auch zu gucken und zu sehen, okay, was habe ich denn eigentlich davon? Aber ich würde hier eher von der anderen Seite kommen, weil ich habe vorhin schon so das Bild der Welle gezeichnet, dass die Welle einfach kommt und ich als Unternehmen jetzt entscheiden kann, will ich damit dabei sein oder will ich nicht mit dabei sein, werde ich dann davon vielleicht erschlagen. Denn das, was sicher ist, ist, die anderen werden es machen. Ja, die anderen werden sich damit auseinandersetzen, die werden einen Weg finden, wie sie KI-Technologie integrieren und die werden produktiver, die werden Zeit einsparen, die werden damit vielleicht auch mehr Workload bearbeiten können. Ja, und man vielleicht selber als Unternehmen nicht, weil man sagt oder glaubt, okay, mit den Menschen oder Mitarbeitern, die ich habe, mit denen geht das auch noch genauso gut. Ja. Und für mich sprechen aber ehrlicherweise so alle Faktoren dagegen. Ja. Ich bin jetzt mittlerweile auch schon 10 Jahre, das ist jetzt mein 11. Jahr in dem ganzen Thema unterwegs, begleite Organisationen in diesen Fragestellungen, zusätzlich zu der Frage, wie gestaltest du eigentlich ja deine Arbeit, ja, wie organisierst du deine Arbeit in Teamstrukturen, Prozessen, Technologie und so weiter. Und Ich meine, wir wissen, und das wussten wir damals schon, als wir noch zur Schule gegangen sind, dass quasi diese große Rentenwelle da auf uns zukommt.
Ja.
Ja, wir wissen, dass wir eine alternde Bevölkerung haben. Ja, wir wissen, dass andere Nationen wesentlich weiter in dem Thema der KI-Entwicklung als auch Adaption sind und in dem Einsatz sind. Und wir wissen auch, was uns gerade noch daran hindert, ja, wie zum Beispiel das Thema Skill Shortage, ja, was so das die Entwicklung und die Anwendung von zum Beispiel Gen AI angeht und der regulatorische Rahmen, das Thema Sicherheit und Unsicherheit, ja. So. Und wenn uns das eigentlich so alles bekannt ist, dann glaube ich nicht, dass wir noch so viel über Vorteile irgendwie sprechen, diskutieren müssen an der Stelle, sondern sie sind einfach da und sie kommen einfach, ja. Und wenn ich dann ansetze, an dem Thema meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen, mein Wissen zu erweitern, die entsprechenden Menschen dafür zu haben oder Partner, die mich darin begleiten und ich auch eine Sicherheit herstellen kann bei den entsprechenden Guidelines, ja, was das Thema Orientierung angeht, was wir vorhin kurz besprochen haben, dann ist der Weg eigentlich frei, genau das zu tun. Und ich finde, ich finde auch gut, dass es schon einige Positivbeispiele gibt, die jetzt auch mal pressewirksam immer mehr diskutiert würden oder werden, wo ich zumindest von der Presseseite, ein Beispiel sehr gut finde, und zwar Klarna. Ja, vielleicht hast du auch gesehen oder gehört von Klarna, die in Kooperation mit OpenAI für sich sozusagen den Chatbot so adaptiert haben oder das ganze KI-Modell so adaptiert haben, dass der sehr gewinnbringend im Kundenservice aktiv und unterwegs ist. Ja, und sie sozusagen darüber, über sozusagen ihre Adaption jetzt so ein großes Volumen bearbeiten können, kalkulatorisch, dass es einem Äquivalent von 700 VollzeitmitarbeiterInnen entspricht. Ja, und ich glaube, da wird der Vorteil sehr, sehr deutlich an solchen Beispielen, weil du kannst jetzt einmal die Personalkosten von 700 Vollzeitmitarbeitern nehmen und du kannst einmal die Systemkosten nehmen, die du dabei einsetzt. Natürlich gehört da auch ein bisschen Entwicklungszeit dazu, aber wenn wir jetzt wissen, dass erstens die Systeme sozusagen immer weiterentwickelt werden, ja, dann kam jetzt zum Beispiel auch ChatGPT 4.0 raus als nächstes und die Reise wird da weitergehen und wir auch weit genug in die Zukunft schauen, dann bin ich mir sicher, dass da der Break-Even im Sinne von, welche Kosten hatte ich in der Entwicklung und welche habe ich jetzt in der Anwendung oder welchen Nutzen habe ich in der Anwendung, da recht schnell auch sichtbar wird. Ja, denn ich meine, 700 Mitarbeiter und im Zweifelsfall sind das MitarbeiterInnen, die man eh nicht gefunden hätte oder
Ja, das wollte ich
eingestellt
gerade
hätte,
sagen.
weil man mittlerweile eigentlich gar nicht mehr weiß, wo man diese herholen soll.
Genau. Das ist auch so ein Ding mit dem Fachkräftemangel, den man ja auch vor allen Dingen in Deutschland jetzt, das ist immer ein großes Thema, auch ein politisches Thema. Wir haben keine Fachkräfte, wir finden keine Talente, etc. Und ich glaube, auch da kann halt,
Definitiv.
ja, KI halt helfen, indem es halt vielleicht sowas wie eben 700 Support-Mitarbeiterinnen, MitarbeiterInnen ersetzt, mehr oder weniger, muss man ja so sagen. Wir bei Netigate wissen auch, dass Mitarbeiterfeedback extrem viel zu Mitarbeiterengagement beiträgt, in dem Sinne, dass Mitarbeiter, die Feedback geben können, engagierter sind, weil sie sich halt gehört, weil sie sich gehört fühlen und auch gehört werden, wenn es entsprechend umgesetzt wird. Die Frage dazu habe ich, wie kann KI dazu beitragen, dass Mitarbeiterfeedback effektiver gesammelt wird und auch effektiver analysiert wird?
Ja, da bin ich wieder so beim Aspekt der Kommunikation oder des Begeisterns für das Thema. Ja, ich meine, also die Teilnahme an zum Beispiel Befragungen oder an sozusagen Feedback-Tools, die geht ja immer einher mit verschiedenen Dimensionen. Also das eine ist, ich brauche genau diesen Zugang dazu. Ja, ich kann vielleicht durch eine KI unterstützt auch begeistert werden dafür. Mir können darüber die Vorteile aufgezeigt werden. Und ein ganz großer Aspekt, und das ist ja egal, ob KI unterstützt oder nicht, ist dabei ja immer, ich muss sehen, dass mit den Ergebnissen was passiert. Ja. Und ich glaube, das ist super, und das ist tatsächlich ja technologieunabhängig, eigentlich von der Frage, was mache ich damit danach? Und deswegen glaube ich, kann KI in dem Fall zu Beginn unterstützen. Ja, sie kann Anfragen personalisieren, sie kann vielleicht darauf hinweisen, sie kann vielleicht motivieren zu einer entsprechenden Teilnahme, vielleicht kann sie auch Feedback untereinander anregen, ja, indem Vorschläge generiert werden, wie mit wem ich wann an welcher Stelle sprechen sollte. Ja, das sind vielleicht mit Daten verknüpft, mit welcher Person ich vielleicht in der Vergangenheit Kontakt hatte oder kürzlich Kontakt hatte oder ähnliches, wobei natürlich auch hier entsprechende Prüfung sozusagen durch die Verwendung der Datenschutz und so weiter gegeben sein muss. Und in der Auswertung kann es dir natürlich auch helfen, noch bestimmte oder neue Muster zu erkennen, die vielleicht in der aktuellen Auswertungsstruktur noch nicht so eine große Rolle spielt. Ja, denn gerade wenn du hier eher mit einem Unsupervised Learning Ansatz arbeitest und deine Daten einfach mal durchschickst, da mal zu schauen, welche Label dann auch die KI erstellt. Und vielleicht entdeckt man darüber nochmal neue Zusammenhänge in den Daten. Ja. Und dann am Ende, wie gesagt, kommen wir aber von der technologischen wieder zur menschlichen Komponente. Muss natürlich mit den Ergebnissen was passieren. Du musst kommunizieren, du musst zeigen, welche Veränderungen daraufhin stattfinden werden oder vielleicht welche auch nicht, aber dann auch mit welcher Begründung.
Ein Aspekt, den ich auch noch interessant finde, ist gerade bezüglich des Zeitmanagements, sage ich mal, wann messe ich das, wann sammle ich Feedback und so weiter, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel eine KI genutzt werden kann, um sich die Feedback-Datensätze, die man hat, anzuschauen. Vielleicht dann sogar mit einem Zeitverfalls- oder wie man auf Englisch so schön sagt, Time Decay-Faktor, um dann zu sagen, hey, es wäre mal wieder Zeit, Feedback zu sammeln, weil das Feedback, was wir gesammelt haben, ist aufgrund der Zeit, die es her ist, dass wir es gesammelt haben, gar nicht mehr so viel wert. Ja, glaube ich, wäre vielleicht auch noch ein Aspekt, den man da reinbringen kann. Und dann natürlich Analyse. Wir haben es vorhin schon gesagt, Muster, KI ist super, um Muster zu erkennen, Machine Learning, neuronale Netzwerke etc. Und da kann natürlich KI dann auch super genutzt werden, um eben die Feedback-Datensätze, wenn sie denn groß genug sind, das ist ja auch immer so ein Thema, auch zu analysieren und dann auch gegebenenfalls im Zusammenhang mit einer generativen KI Empfehlungen daraus abzuleiten.
Ja, sehr gute Idee.
Gut, dann jetzt nochmal kurz einfach eine persönliche Frage, beziehungsweise was mich persönlich interessiert. Das hat jetzt gar nicht so viel mit Mitarbeiterfeedback oder Mitarbeiterengagement zu tun, aber natürlich trotzdem mit KI, weil du der Experte bist. Was für Anwendungsfälle, Möglichkeiten kennst du, siehst du, kannst du dir vorstellen in Bezug auf KI nutzen, um Nachhaltigkeit voranzutreiben? Oder vielleicht auch um die Entwicklung klimatechnisch und so weiter zu erfassen, zu bewerten, vorauszusagen etc.
Das ist eine wirklich sehr spannende Frage, und auch super aktuell, weil ich habe nämlich letztens erst mit einem Freund darüber gesprochen, wo ich meinte, also mir begegnet das Thema in der Verbindung eigentlich gar nicht so häufig, ja, Thema AI und Thema Nachhaltigkeit, wobei es ja gerade so die zwei größten Herausforderungen sind, die wir eigentlich haben, ja, so unter dem Thema auch der Twin Transformation, ja, die Unternehmen dazu bewältigen haben. Und seitdem ich das am Telefon gesagt habe, kannst du dir nicht vorstellen, wie LinkedIn-Beiträge zu dem Thema zugenommen haben, wie ich einfach bespielt worden bin von noch mehr dieser Verbindung. Und jetzt stellst du mir auch noch diese Frage. Also Wahnsinn. Und ich glaube, ja, da gibt es definitiv eine Verbindung dazu. Und ich glaube, die wird doch immer stärker über die Zeit. Weil die eine ist ja die Frage, also wie kannst du KI-Technologie anwenden, um einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, ob es jetzt ökologischer Natur, sozialer Natur oder ökonomischer Natur sozusagen ist. Und da gibt es auch schon verschiedene Beispiele aus der Vergangenheit, wo auch das Thema Gen AI noch gar nicht so groß war. Ja? Zum Beispiel habe ich letztes Mal gesprochen mit Birds on Mars. Die entwickeln eigene KI-Systeme und die haben ein Beispiel präsentiert davon, wie sie einer Stadtverwaltung oder einem Bewässerungsamt dabei geholfen haben, zu analysieren, welcher sozusagen Stadtbaum was für einen Wasserverbrauch hat und zu welchem Zeitpunkt neues Wasser braucht. Ja? Um quasi keine Pauschaltouren irgendwie zu machen, sondern auch wirklich sehr dediziert auch die entsprechende Wassermenge zu teilen oder zu verteilen. Ja. Ein zweites Beispiel, was sie präsentiert hatten, war die Analyse des Gleisbewuchs bei der Deutschen Bahn. Ja, wenn man so an Schienen denkt, ja, überall liegen Schienen rum, die muss man natürlich auch warten und rechts und links sind die ja immer bepflanzt, ja, mit so Gräsern und ähnlichen Kieferbäumen. Und auch hierzu haben sie ein System entwickelt, mit dem dann die Deutsche Bahn wesentlich besser ihre Routen planen konnte und wusste auch, an welchen Stellen ist der Bewuchs schon so stark ausgeprägt, dass wir da mal wieder vorbeifahren müssen und mal wieder etwas aufräumen müssen, ohne jetzt halt pauschale Prüffahrten oder ähnliches zu machen, was natürlich auch wieder das Schienennetz entlastet, weil wenn du eine Prüffahrt machst, dann kann in der Zeit ja keine Bahn dort durchfahren.
Ganz
Und
kurz
das waren schon mal
dazu,
sehr.
ist ja nicht so, dass man vielleicht Drohnen nutzen könnte, die dann AI-gesteuert automatisch die Gleise abfliegen, um das sich anzugucken. Aber gut, Drohnen und
Da
Deutschland ist
sind wir noch
nochmal ein ganz
nicht.
anderes Thema.
Da sind wir noch nicht. Das kommt noch. Das kommt hoffentlich als nächstes, dass wir hier mit Drohnen umherfliegen. Aber ich glaube einfach, der gewerbliche Einsatz, zumindest an der Stelle, ist noch nicht so gut geregelt.
Ja,
Ja,
das
da
stimmt.
kenne ich mich nicht ganz gut aus, aber was das Thema Luftraum und so weiter angeht, dafür. Aber klingt auch nach einem sehr spannenden Anwendungsfall, ja. Und das ist so die eine Seite, ja, Thema AI und Nachhaltigkeit und wofür kann es etwas tun? Und auf der anderen Seite sehe ich jetzt aber eben auch gerade die großen Tech-Anbieter, die super viel entwickeln und die Foundation-Modelle zur Verfügung stellen, für die das, glaube ich, nicht so ein großes Thema ist, ja. Denn du brauchst natürlich für das Training dieser Modelle unglaublich viel an Ressourcen und auch Energie. Und ich habe letztens gehört, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber sozusagen sinnbildlich, braucht Microsoft für die Data Center, die es jetzt in den nächsten Quartalen bauen wird, ich glaube pro Quartal die sozusagen Energie oder Stärke von zwei zusätzlichen AKWs.
Uff.
Ja, und das halt pro Quartal. Ja, für die Neuentwickler, damit es auch die Kapazitäten eigentlich hat. Und das ist ein bisschen die zweite Seite oder andere Seite. Welcher Ressourcenverbrauch hat eigentlich die Entwicklung dieser KI? Ja, und können wir auch das eigentlich grün gestalten? Ja, und wir sagen natürlich auch befreundete Nachhaltigkeitsberater, die Frage ist nicht, ob wir das grün gestalten können, sondern wie wir das eigentlich grün gestalten können, weil wir das müssen. Ja, wenn wir uns die ESG-Kriterien und die Vorgaben und so weiter anschauen. Dass man jetzt auch am Anfang schon super stark darüber nachdenken könnte oder sollte, wie macht man auch AI-Anwendungen, wie macht man sich als AI-Anwendungsentwickler Unternehmen nachhaltig? Ja, wie muss man das dort an den jeweiligen Stellen gestalten? Und das ist natürlich, ich hatte gestern erst ein Interview mit einem anderen Nachhaltigkeitsberater, der kam mit so einem Brett an Themen vorbei. Wo ich auch sagte, also jetzt wüsste ich als Unternehmen gar nicht, wo ich hier als erstes ansetzen soll, um da irgendwie was zu machen, weil es einfach so vielfältig ist. Ja, das geht ja von irgendwie Produkte, deine Supply Chain, über deine Unterstützungsprozesse, welche Unterstützungstechnologien du da nutzt, über Gebäude, Gebäudemanagement, Fuhrpark, also eigentlich alles. Ja, und ich meine, da haben wir ein Thema Nachhaltigkeit, da musst du dir alles angucken. Wir haben AI auf der anderen Seite, da musst du dir alles angucken und irgendwie musst du in der Mitte auch noch dein normales Geschäft managen, was du hast, und das alles miteinander integrieren. Und das sind echt ganz schöne Anforderungen, an die aktuellen Unternehmensinhaber. Also da, Hut ab dafür. Aber wir müssen uns natürlich auch den Herausforderungen stellen.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann danke schon mal dazu. Und dann jetzt noch meine letzte Frage. Wenn jetzt einer unserer ZuhörerInnen sich super für das Thema KI interessiert, sich aber nicht so gut auskennt, wo können sie dich denn erreichen oder die AI-People erreichen, um sich da vielleicht Beratung zu holen, Unterstützung zu holen? Genau.
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also entweder geht's auf LinkedIn, ihr gebt Christopher Kuhl ein und schreibt mich einfach an, oder ihr kommt auf unsere Website theaipeople.de, hinterlasst dort eine Nachricht, gibt's ein schönes Kontaktformular dazu, also verschiedene Wege. Ihr könnt auch meinen nächsten Beitrag im Changement lesen oder wir sehen uns mal auf einer der kommenden Veranstaltungen irgendwo, wo es um das Thema AI geht. Da bin ich zum Beispiel bald mal in Dresden beim Thema. Ich bin bald mal bei einer anderen Agentur, die darf ich noch nicht nennen, aber da mal so beim Thema. Oder ihr fragt einfach nach, ob ich nicht bei euch mal vorbeikommen kann. Und dann tauschen wir uns mal über das Thema AI aus und was es für euch so machen, leisten kann und wo ihr das in eurem Unternehmen integrieren könnt.
Perfekt. Dann, Christopher, danke, dass du heute da dabei warst und auch dir die Zeit genommen hast, dich mit mir heute zu unterhalten und meine Fragen zu beantworten. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal, dass wir miteinander sprechen und oder uns vielleicht sehen. Genau.
Vielen Dank, Marcel. Hat Spaß gemacht, und guten Tag noch.
Danke dir auch. Ciao, ciao. Das war auch schon die heutige Folge von Engage Lab. Vergesst nicht, uns zu folgen, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Vielen Dank an Christopher und bis zum nächsten Mal.